Willkommen zu einer neuen Folge von Momente, dem Podcast von Tank und Rast. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Nathalie.
Und ich bin Sascha. Wir freuen uns jedenfalls riesig, wieder eine neue Folge präsentieren zu können.
Genau. Und wie geht's heute weiter? Mit Themen, die Ihnen ganz sicher ein paar Aha-Momente schenken.
Zum Beispiel mit der Sächsischen Weinstraße. Eine Route zum Genießen, die beweist, dass man auch ohne Motor einen echten Roadtrip erleben kann.
Dann geht's ab in die Kurve. Und zwar mit quietschenden Reifen. Wir sprechen übers Driften. Nicht auf der Straße, sondern im Videospiel. Und fragen, kann man da wirklich was fürs echte Fahren lernen?
Danach wird gebaut. Aus Stahl. Wir stellen Containerhäuser vor. Mobil, modular, modern und definitiv mehr als nur eine Notlösung für Architekturnerds.
Und zum Schluss werfen wir einen Blick auf eine jahrzehntelange Spießfrage. Gyros oder Döner? Was unterscheidet die beiden Klassiker wirklich, außer dem Fleisch?
Bleiben Sie dran. Oder besser, rollen Sie mit uns durch diese Podcast-Folge, die nach Sommer, Abenteuer und ein bisschen Knoblauch klingt.
Was haben Fahrradfahren, Weißwein und romantische Dörfer gemeinsam? Richtig, sie passen überraschend gut zusammen, und zwar entlang der Sächsischen Weinstraße. Nein, das ist keine Werbekampagne der Sächsischen Tourismuszentrale, sondern eine ganz ehrliche Liebeserklärung an eine Route, die so charmant ist, dass man zwischendurch einfach mal absteigen will, nur um ein bisschen länger zu bleiben. Los geht's in Pirna. Und wer jetzt denkt, Pirna war das nicht? Ja, das war schon immer hübsch. Aber wir sind nicht hier zum Schauen, sondern zum Strampeln. Wobei, eigentlich doch zum Schauen. Denn die Elbe fließt gemächlich nebenher, links und rechts schieben sich Weinhänge ins Bild und irgendwo am Horizont taucht schon Schloss Pillnitz auf. So kitschig, dass es fast schon wieder cool ist. Wer hier hupt, hat das Prinzip nicht verstanden. Hier heißt es, Gläser statt Gas geben. Der Weg meist flach, die Aussicht groß, die Stimmung irgendwo zwischen sanft beschwipst und euphorisch sportlich. Die Sächsische Weinstraße ist kein Ort für Geschwindigkeitsrekorde, sondern für Genussgeschichten. Man radelt vorbei an Obstwiesen, durch Altstädte mit Kopfsteinpflaster, Achtung, Vibrationsmassage, und erreicht irgendwann Meißen. Hier wird's königlich. Porzellan in allen Formen und Farben. Dazu der lokale Star im Glas, der Goldriesling.
Und genau an dieser Stelle merkt man, diese Strecke ist keine Diät. Sie ist ein kulinarischer Roadtrip mit Rad. Oder für alle, die nach dem dritten Glas lieber schwimmen als schalten, mit dem Raddampfer. Ja, wirklich. Alternativ geht auch Kanu. Dann heißt's, volle Kraft voraus. Zumindest so lange, bis der Rücken meckert oder der zweite Käsesnack auf der Picknickdecke lockt. Aber egal ob paddelnd oder auf dem Sonnendeck, der Flussblick ist immer dabei. Und die Gespräche, die sonst im Fahrtwind untergehen, finden hier endlich Gehör. Auf einem historischen Schaufelraddampfer klingt übrigens sogar Smalltalk episch. Zurück an Land geht's weiter von Winzerdorf zu Winzerdorf. Kleine Orte mit noch kleineren Weinkellern. Der Winzer von nebenan weiß nicht nur, wie man Reben liest, sondern auch Menschen. Eine halbe Flasche Riesling wird hier gern großzügig als Verhandlungsbasis verstanden. Und mit etwas Glück gibt's dazu Käse aus der Region, der mutiger ist als so mancher Podcast. Die Route funktioniert übrigens zu jeder Jahreszeit. Im Frühling blüht's wie verrückt, im Sommer gibt's Feste mit Tanz und Federweiser, im Herbst dreht sich alles um die Lese. Und im Winter, da ist's still, aber herrlich klar. Die Reben schlafen, der Wein ruht und man selbst genießt die Ruhe mit einem Glühwein, der von innen wärmt, während das Rad draußen schon mal kaltgestellt wird. Natürlich ist nicht jede Kurve ein Postkartenmotiv. Manchmal knirscht der Schotter, manchmal zwickt die Wade. Aber hinter jeder Biegung wartet eine neue Belohnung. Sei es ein besonders kitschiger Elbblick, ein improvisiertes Straßenkonzert oder ein uriges Café in einem umgebauten Heizhaus, das mehr Charme hat als so mancher Großstadt-Hipster-Tempel. Und wer am Ende meint, er hätte alles gesehen, falsch gedacht. Die Weinstraße ist wie ein gutes Drehbuch. Die besten Szenen kommen zum Schluss. Vielleicht ein Sonnenuntergang über den Reben. Vielleicht ein Gespräch mit einer älteren Dame, die einem erklärt, warum in Sachsen der Riesling Gold heißt. Oder vielleicht einfach nur das Gefühl, dass man gerade etwas erlebt hat, das weder Navi noch Algorithmus vorgesehen haben.
Denn am Ende geht's hier nicht nur um Wein, Wasser und Wandeln, sondern ums Unterwegssein mit allen Sinnen. Und darum, dass man auch ohne Motor verdammt weit kommen kann. Vor allem, wenn man sich hin und wieder eine Pause gönnt mit Käse und Riesling.
Also ich habe jetzt richtig Lust, das Fahrrad zu satteln und am besten direkt Richtung Meißen zu starten.
Mit einem Gläschen Riesling im Gepäck?
Nur wenn du das Kanu fährst. Aber mal ehrlich, die Sächsische Weinstraße klingt nicht nach einer Radstrecke, sondern nach einem Filmset mit Drehbuch aus Sonne, Wein und kleinen Überraschungen hinter jeder Kurve.
Und jetzt, Achtung Stilbruch, geht's von der Weinidylle auf die virtuelle Rennstrecke. Wir driften rein ins nächste Thema.
In einer kleinen Wohnung, irgendwo zwischen Feierabendbier und Highspeed-Internet, flackert ein Bildschirm. Darauf eine kurvenreiche Bergetappe, quietschende Reifen, ein getunter Sportwagen in waghalsigem Drift. Kein Rauch, kein Gummi, kein Risiko, aber trotzdem Adrenalin. Willkommen in der Welt des virtuellen Driftens. Was früher reines Unterhaltungsprogramm mit Mario Kart Physik war, ist heute hochpräzise Simulation. Rennspiele wie Assetto Corsa, iRacing oder Gran Turismo 7 berechnen nicht nur Geschwindigkeit und Traktion, sondern gleich ein ganzes Dutzend Variablen. Von der Reifentemperatur über die Fahrbahnbeschaffenheit bis zur Gewichtsverteilung in Echtzeit. Das Ergebnis? Virtuelle Driftmanöver, die sich erstaunlich real anfühlen, zumindest auf neuronaler Ebene. Dabei ist das Driften selbst eine Kunstform. Der kontrollierte Kontrollverlust, eine seitwärts geführte Bewegung gegen den natürlichen Willen des Fahrzeugs. Was auf der Straße nach Chaos aussieht, ist in Wahrheit ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel aus Gas, Lenkung und Reaktion. Wer das beherrscht, balanciert auf dem schmalen Grat zwischen Physik und Wahnsinn.
Und genau hier setzen moderne Games an. Immer mehr Rennfahrer nutzen Simulationen nicht nur zum Warmfahren, sondern als echte Trainingsplattform. Die Vorteile liegen auf der Hand. Keine teuren Reifen, kein Kiesbett, keine Schleudertraumata. Stattdessen Wiederholung, Analyse, Präzision. Auf der virtuellen Strecke darf ausprobiert werden, was in der Realität oft teuer oder gefährlich wäre. Das hat längst auch die Rennsportwelt verstanden. Motorsportakademien, Nachwuchsprogramme und sogar Profiteams setzen auf Simracing. Nicht als Ersatz für echte Erfahrung, aber als sinnvolle Ergänzung. Besonders im Driftbereich zeigt sich, wer im Spiel gelernt hat, mit einem ausbrechenden Heck umzugehen, hat auf nasser Straße oder im Grenzbereich bessere Chancen, das Fahrzeug zu halten. Zwar ersetzt kein Game die G-Kräfte einer echten Kurve oder das Gefühl des durchdrehenden Hinterrads auf Asphalt, aber das Muskelgedächtnis lässt sich dennoch trainieren. Die Technik dahinter wird immer ausgefeilter. Force-Feedback-Lenkräder simulieren den Widerstand am Steuer. Motion Rigs übertragen Beschleunigung auf den Sitz. Realistische Cockpits vermitteln das Gefühl echter Rennfahrzeuge. Was dabei herauskommt, ist ein Hybrid aus Gaming und Fahrschule. Mit Unterhaltungswert und Lerneffekt. Allerdings hat auch die schönste Simulation ihre Grenzen. Denn virtuelle Straßen verzeihen vieles. Asphalt in der Realität hingegen tut das selten. Wer sich allein auf Erfahrungen aus dem Wohnzimmer verlässt, landet im Zweifelsfall nicht auf dem Siegertreppchen, sondern beim Karosseriebauer. Die Gefahr liegt in der Illusion. Kontrolle im Spiel bedeutet nicht automatisch Kontrolle auf der Straße.
Und dennoch bleibt der Nutzen nicht von der Hand zu weisen. Wer regelmäßig simuliert, erkennt früh, wie sich Fahrzeuge im Grenzbereich verhalten. Reaktionszeiten verbessern sich, Blickführung wird geschult, der Ablauf komplexer Bewegungen automatisiert sich. Für Fahrsicherheitstrainings oder den Einstieg in den Motorsport kann das ein echter Vorteil sein. Inzwischen gibt es sogar professionelle Driftwettbewerbe, bei denen Simracer gegen echte Fahrer antreten. Mit beeindruckenden Ergebnissen. Das virtuelle Fahrkönnen bleibt nicht länger im digitalen Raum, sondern findet zunehmend den Weg auf die Rennstrecke. Eine Entwicklung, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Bleibt also die Erkenntnis, Driften im Game ist mehr als Show-Effekt. Es ist ein Übungsfeld für Reaktionsschnelligkeit, Fahrzeugkontrolle und vielleicht auch für ein besseres Verständnis der Kräfte, die bei jeder Kurvenfahrt am Werk sind. Die Realität beginnt oft dort, wo das Spiel endet. Aber manchmal liegen die beiden erstaunlich nah beieinander.
Ich sag's dir, ich habe bei diesem Thema tatsächlich kurz überlegt, ob ich mir ein Rennspiel zulegen soll.
Oder ein Drifttraining? Ich sehe dich schon mit Rennanzug und Gamepad im Wohnzimmer.
Nur wenn du mir ein virtuelles Glas Wasser bringst. Aber im Ernst, wie viel echtes Fahrgefühl sich aus solchen Games ziehen lässt, ist schon beeindruckend.
Wenn man bedenkt, wie Videospiele vor ein paar Jahren noch aussahen. Jetzt aber von der Gaming-Garage zur Baustelle. Es wird gestapelt, verschweißt und eingerichtet. In Containern. Und die können jetzt mehr, als man denkt.
Container. Die meisten denken da an Häfen, Güterzüge oder vielleicht an Baustellen. Kaum jemand denkt zu Hause. Und doch passiert genau das. In Hinterhöfen, auf Festivalgeländen, mitten in der Stadt. Denn ausgerechnet der stählerne Kasten mit internationalem Frachtcharme wird immer öfter zur Wohnidee mit Zukunft. Kantig, mobil, flexibel und erstaunlich gemütlich. Der Grundaufbau ist simpel. 2,5 Meter breit, knapp 3 Meter hoch, meist 6 oder 12 Meter lang. Das ist die Ausgangsbasis. Ein stählerner Baukasten, der nicht viel Platz lässt für Fantasie. Könnte man meinen. Tatsächlich aber ist gerade dieser Rahmen ein Spielfeld für Architektinnen und Planer, die zeigen wollen, was in einer Wellblechhütte so alles steckt. Plötzlich entstehen da Minilofts mit Einbaunischen, großen Fensterfronten und so viel Tageslicht, dass man glatt die Sonnenbrille drinnen aufsetzen möchte. Und dann kommt das eigentlich Spannende. Die Dinger sind mobil. Einmal aufgestellt heißt nicht für immer festgeschraubt. Containerhäuser können wandern. Heute in der Stadt, morgen auf dem Land, übermorgen vielleicht das Atelier an der Küste. Wer Nachwuchs bekommt, packt einfach ein zweites Modul obendrauf. Wer pendelt, schraubt sich ein Wochenendmodul neben den See. Die Infrastruktur bleibt, das Zuhause zieht weiter. Ganz ohne Umzugsunternehmen mit zerbrochenen Gläsern. Okay, einen LKW braucht es schon. Natürlich bleibt so ein Container erstmal ein Container. Also kalt, hallig und alles andere als wohnlich. Aber mit der richtigen Ausstattung wird daraus ein echtes Zuhause. Holzböden, warme Farben, schlaue Beleuchtung, Fenster, die sich öffnen wie ein Panoramabildschirm. Und Heizung, Lüftung und Dämmung, die es mit jedem Reihenhaus aufnehmen können. Wer es richtig krachen lässt, packt Solarpaneele aufs Dach, Batteriespeicher in den Technikraum und steuert das Licht mit dem Tablet. Hightech trifft auf Stahl, klingt nach Baustelle, ist aber oft verdammt schick.
Und es ist nachhaltig. Denn die meisten Containerhäuser starten als ausgemusterte Frachtbehälter. Keine Neubauziegel, kein frisch gegossener Beton. Stattdessen Upcycling, nur eben im Großformat. Der Stahl bekommt ein zweites Leben, die Umwelt ein bisschen Luft zum Atmen. Und falls das Haus irgendwann nicht mehr gebraucht wird, einfach abbauen, verkaufen, umnutzen. Keine Trümmer, kein Bauschutt, kein Drama. Anwendungsorte? Praktisch unbegrenzt. Studentenwohnheime, Hotelzimmer mit Elbblick, Pop-up-Kindergärten, Musikstudios, Arztpraxen in ländlichen Regionen. In Katastrophengebieten dienen Container als Klinik oder Schule. In der Stadt stehen sie im Hof als Designloft. Und manchmal stapelt man gleich mehrere aufeinander. Für temporäre Dörfer mit WLAN und Biotoilette. Natürlich gibt es auch Herausforderungen. Container dämmen sich nicht von allein. Schallschutz, Brandschutz, Fenster und Stromanschlüsse. Alles Dinge, die mit Stahl nicht unbedingt einfacher werden. Und dann ist da noch die Bürokratie. Genehmigungen, Bauvorschriften, Banken, die mehr an Wohnwagen als an Wohneigentum denken. Wer sich nicht auskennt, kann schnell in der Sackgasse enden, auch wenn die Straße vorher noch nach Zukunft aussah. Aber genau deshalb boomt der Markt. Bootcamps, DIY-Workshops, Anbieter mit schlüsselfertigen Lösungen. Vom minimalistischen Mikrohaus bis zur Luxusbox mit Designerbad. Und auf Messen gibt's die Containerhäuschen mittlerweile mit Küchengeruch, Fußbodenheizung und Smart Home Demo zum Anfassen. Wer einmal drin war, versteht, warum das funktioniert. Denn bei aller Kante steckt in diesen Häusern viel Gefühl. Und das macht sie interessant. Als Idee, als Statement, als neue Art zu wohnen. Es geht nicht mehr nur um vier Wände, sondern um Flexibilität, Eigenverantwortung und einen gewissen Mut zur Lücke. Ein Containerhaus stellt die Frage, warum eigentlich so groß, so fest, so kompliziert, wenn es auch anders geht?
Vielleicht also wird der Frachtcontainer nicht nur zum Symbol für globalen Handel, sondern auch für einen neuen Wohnstil. Einen, der schneller ist, günstiger, nachhaltiger und vor allem anders. Und manchmal reicht das schon.
Ich muss sagen, ich bin echt fasziniert. Da wohnt jemand in einem alten Frachtcontainer und ich habe Mühe, meine Schubladen im Altbau gerade zu halten.
Diese Minihäuser sind clever, nachhaltig und irgendwie ziemlich cool. Ich glaube, das ist nicht mehr nur was für Startups in Berlin oder Hamburg.
Das denke ich auch. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Nach so viel Stahl kommt jetzt was Deftiges auf den Spieß. Oder besser gesagt, auf zwei Spieße. Wir klären, wer mehr Geschmack hat. Gyros oder Döner?
Ein drehender Spieß, knuspriges Fleisch, eine ordentliche Portion Knoblauch in der Luft. Und irgendwo in der Nähe jemand mit Hunger. So beginnt eine Szene, wie sie sich in deutschen Städten tausendfach abspielt. In Imbissen, Tavernen, Foodtrucks und Grillbuden. Die Hauptdarsteller? Döner und Gyros. Zwei Klassiker, zwei Nationen, zwei Philosophien des Fleischgenusses. Gemeinsam haben sie nur das Prinzip. Der Rest? Ein kulinarischer Wettstreit der Extraklasse. Döner, das Schwergewicht des schnellen Genusses. Entstanden aus dem osmanischen Schattenspiel gegrillter Lammstücke. Gereift zum handlichen Fladenbrotformat Made in Berlin. Eine Erfolgsstory mit Soße. Kalb, Huhn, manchmal sogar Rind. Gewürzt wie aus Tausend und einer Nacht. Dazu Soße scharf, Mittel oder Knoblauch. Je nachdem, wie mutig die Tagesform ist. Der Döner ist überall. Morgens, mittags, nachts. Und immer bereit, das Leben ein kleines bisschen fettiger zu machen. Gyros dagegen ist der gegrillte Cousin aus Griechenland. Ein bisschen sonnengegerbter, ein bisschen entspannter, mit Oregano im Haar und Olivenöl auf der Zunge. Wo der Döner mit Tempo punktet, kontert das Gyros mit Geduld. Das Fleisch meist Schwein, die Würzung mediterran, aromatisch, mit einem Hauch Urlaub. Statt Fladenbrot gibt's Pita. Statt Salatmarathon eher Tomate, Zwiebel, Tzatziki. Und das Ganze zwar auch zum Mitnehmen, aber eher zum Hinsetzen.
Beide kommen vom Spieß, ja. Aber während Döner in dicken Fleischblöcken gegart und dann messerscharf geschält wird, tanzt das Gyros in dünn marinierten Streifen über dem Grill. Das Ergebnis? Beim Döner regiert die Wucht. Geschmacklich, optisch, kalorisch. Beim Gyros ist es mehr der Charme. Hier eine goldbraune Ecke, da ein weicher Biss. Mediterrane Eleganz im Spießformat. Der Vergleich? Fast wie zwischen Großstadt und Dorfplatz. Döner funktioniert auch um 3 Uhr morgens zwischen Neonlicht und Busfahrplan. Gyros eher am Samstagabend mit Uso und Wellenrauschen aus der Bluetooth-Box. Der eine ist schnell, praktisch, vielleicht ein bisschen wild. Der andere verlässlich, aromatisch, mit einem dezenten Hauch von Urlaubserinnerung. Und auch in Sachen Image spielen beide ihre Rolle. Döner? Multikulturelles Streetfood mit sozialer Durchmischung. Der Hoodie trifft auf das Hemd, der Feierabend auf den Feierwütigen. Gyros? Mediterraner Klassiker für die, die gern noch eine Vorspeise bestellen. Und danach einen griechischen Kaffee. Einer für die Hand, einer fürs Herz. Trotzdem gilt, beide haben ihren Platz. Und das ist gut so. Döner als urbaner Überlebenskünstler, Gyros als entspannter Genussmensch. Mal geht es um Geschwindigkeit, mal um Geschmack. Um Alltagsflucht oder Esskultur. Um viel Soße oder ein bisschen Würde. Und? Wärst jetzt der König am Spieß? Der mit mehr Schärfe oder der mit mehr Seele? Schwer zu sagen. Am Ende zählt der Moment, der Magen und vielleicht auch ein kleines bisschen der Duft in der Nase. Denn ganz gleich, ob's zischt oder schmort, Hauptsache, es dreht sich was.
Puh, was für ein Ritt durch Riesling, Racing, Recycling und Rindfleisch. Oder was Lamm?
Kommt ganz auf den Spieß an. Auf jeden Fall war es lecker. Und vielseitig.
Und wenn Sie Lust haben, noch mehr spannende Geschichten zu entdecken,
dann schauen Sie unbedingt in unser Online-Magazin Momente unter tank.rast.de/magazin.
Dort gibt's rund 200 Artikel zu Reisen, Genuss, Technik und Alltag. Und das Beste, alles lässt sich auch von einer KI vorlesen. Fast wie ein Podcast, aber eben nur fast.
In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig und holen Sie sich ruhig mal einen Gyros zum Driften. Oder so.
Bis bald.